Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Jessica Stromberg. Guten Abend. Es ist bisher noch nicht der Tag der deutschen Athletinnen und Athleten bei den großen internationalen Wettbewerben, jedenfalls was die Tour de France und die Tennis US Open betrifft. Radprofi Emmanuel Buchmann verliert Anschluss an die Spitze und Angelique Kerber ist ausgeschieden. Auf beides schauen wir gleich und sprechen zum einen mit dem früheren dänischen Radprofi Michael Rasmussen über die Umstände dieser Tour und mit Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner über das Chaos und den Ärger einiger Profis in New York über den inkonsistenten Umgang mit Corona. Zum Auftakt der Frauenfußball-Bundesliga sprechen wir mit dem sportlichen Leiter des SC Sand, einem der letzten drei Clubs, die noch nicht unter dem Dach eines Männervereins stehen. Der Ausblick auf das Nations League-Spiel der deutschen Männernationalmannschaft gegen die Schweiz heute Abend und Formel 1, die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball und Kanuslalom, eine Reportage über Radsport in Kolumbien, das und was die Sportwelt sonst noch bewegt in den kommenden 50 Minuten. Die heutige 9. Etappe der Tour de France führte 153 Kilometer von Pau nach La Rance. Es war die 2. Etappe in den Pyrenäen. Der Tag zweier Slowenen und, wie ich mit Holger Gersker kurz vor der Sendung besprochen habe, kein guter Tag für die deutsche Hoffnung Emmanuel Buchmann.
Definitiv. Emmanuel Buchmann hat, ich will nicht sagen, die Tour de France verloren. Das wäre jetzt hart formuliert. Er war ganz einfach nicht fit. Das ist jetzt allzu deutlich geworden an diesen beiden Tagen in den Pyrenäen. Und am Strich hat er heute über 4 Minuten Rückstand gehabt. Auf dieser Etappe macht insgesamt 5:45 nach 9 Etappen und damit Platz 18. Also er kann jetzt nur hoffen, dass er wieder halbwegs in Form kommt, fit wird. Entweder für diese Tour de France, für einen Etappensieg oder eben für sein zweites Saisonziel für die Spanien-Rundfahrt. Und die beiden Slowenen, das sind Tadej Pogacar und Primož Roglič, zwei sehr unterschiedliche Männer. Der eine zum ersten Mal dabei bei der Tour de France, 21, mit der Empfehlung eines dritten Platzes der Spanien-Rundfahrt. Hier zum Etappensieg gesprintet gegen seinen Landsmann Primož Roglič, der ist schon 30, war Sieger der Spanien-Rundfahrt, war hier auch schon Vierter der Tour de France, ist seit Jahren dabei und ist jetzt der Mann im gelben Trikot.
Wenn Sie sagen, es ist schon erster Fingerzeig, auch im Kampf mit dem Vorjahressieger, dem Kolumbianer Egan Bernal?
Das glaube ich nicht. Zum einen, es sind nur 21 Sekunden Abstand und das Wesentliche kommt noch. Viele Bergankünfte, am vorletzten Tag ja auch noch ein Bergzeitfahren in den Vogesen. Und Egan Bernal kommt aus der Ineos-Mannschaft, die in den letzten Jahren es immer geschafft hat, in der dritten Woche, wenn die Entscheidung der Tour fällt, in Bestform zu sein. Er selbst sah im vergangenen Jahr in der ersten Woche viel schlechter aus als in diesem Jahr. Er hat auch heute am Berg zum ersten Mal selbst attackiert. Das deutet darauf hin, dass da doch was geht. Also den darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und im Übrigen, neben den beiden Slowenen und ihm, gibt es noch 2, 3 andere, die man auf dem Zettel haben muss. Vor allem auch der Altmeister Nairo Quintana aus Kolumbien. Der fährt immer locker mit und ist auch definitiv noch im Kreise derer, die zumindest auf dem Podium landen können, wenn nicht sogar gewinnen.
Herr Gersker, gestern waren wir sehr erschrocken darüber, wie nah das Publikum, die Fans, doch den Fahrern kamen an den Anstiegen, an den Berganstiegen und wie dann auch zum Teil ohne Maske oder nicht wirklich ordentlich die Maske aufgesetzt, die Fahrer bejubelt worden. Also da ist ja durchaus die Gefahr, dass sich da auch ein Fahrer bei ansteckt durch die Aerosole. Wie war es heute?
Es war deutlich besser, wie groß die Gefahr dann wirklich ist, wenn einer da vor der Nase herumspringt. Das ist noch die Frage. Klar, beim Anfeuern stößt man auch Aerosole aus. Es darf einfach nicht sein. Es sollte ausgeschlossen werden für diese Tour de France. Sie haben sich heute etwas ausgedacht für den entscheidenden Pass, wo auch wieder diese spanischen Fans, um die geht es ja, die Basken, die hier über die Pyrenäen gekommen sind, sich versammelt haben, nämlich dünne gelbe Bänder gespannt, links und rechts. Als wir das heute Mittag gesehen haben, haben wir gedacht, da springen die einfach drüber und sind wieder auf der Straße, aber wie von Geisterhand haben sie sich tatsächlich daran gehalten. Es gab diese Spaliere nicht, die Zuschauer waren entsprechend weit von den Fahrern weg, allerdings natürlich nichtsdestotrotz nahe beieinander. Diese 1 Meter Abstand, die hier in Frankreich gelten, sind natürlich auch ad absurdum geführt. Da hält man sich dann eher an die Regel 5000 Leute bei einer Veranstaltung und eine Veranstaltung ist dann offensichtlich eine Bergpassage, genauso wie eine Zielankunft hier. Das mag dann immer so im Auge des Betrachters liegen, ob es ein paar mehr sind. Abstände werden aber dann nicht eingehalten.
Holger Gersker aus La Rance und wir haben vor der Sendung gesprochen, weil direkt danach schon alles abgebaut wird und der Tross jetzt schon wieder weiterzieht. Wie verträgt sich eigentlich der Anspruch, den Anreiz für Doping zu verringern, mit einer Streckenführung wie bei dieser Tour? Von Beginn an ging es in die Berge, 29 sind es insgesamt. Passt das zu einer Erzählung des neuen Radsports und wie ist der Umgang mit der Corona-Gefahr? Wird genug getan für den Schutz der Fahrer? Über diese Aspekte habe ich mit Michael Rasmussen gesprochen, der 46 Jahre alte Däne fuhr 2007 für das Team Rabobank, gestand später auch Doping ein und blickt heute gelegentlich sehr zynisch auf das Geschehen. Mit ihm habe ich vor der heutigen Etappe gesprochen. Generally speaking, ganz generell, wie ist Ihre Wahrnehmung von der Tour bislang? Sie findet durch Covid-19 ja unter sehr ungewöhnlichen Umständen statt in diesem Jahr. Wie ist Ihr Eindruck von der ersten Woche?
Nun, es scheint ein viel offeneres Rennen zu sein als erwartet. Vor dem Rennen sprachen alle über einen Zweikampf zwischen Egon Bernal und Primož Roglič. Jetzt stellt sich aber heraus, dass viel mehr Faktoren eine Rolle spielen. Und das Jumbo-Visma-Team erweist sich als nicht ganz so stark, wie es schien. Zumindest jetzt, in den ersten Tagen.
Does that surprise you? Überrascht Sie das?
Ja, so wie sie die ganze Saison gefahren sind, schon. Die Erwartung war, dass sie auf der gestrigen Etappe in den Pyrenäen dominanter sein würden. Aber jetzt haben sie es geschafft, ihren eigenen Anführer zu isolieren. Und das eröffnet allen anderen Möglichkeiten.
If you see the people, wenn Sie die Menschen sehen, die Fans am Straßenrand, auf den Bergetappen, vor allem gestern, wie Sie die Fahrer bejubelt, ja laut angefeuert haben, ihnen dabei sehr nahe kamen, viele ohne Masken oder diese nicht richtig angezogen, wenn Sie jetzt aktuell Tourteilnehmer wären, dort hinauffahren würden, hätten Sie Sorge, sich anzustecken?
Ja, ich denke, dass jeder wirklich besorgt darüber ist und aus gutem Grund. Die Zahl der Infizierten ist hoch in Frankreich und jeder schaut, wie die Reaktion der Regierung sein wird.
Was würden Sie sich wünschen, was jetzt getan wird? Das Risiko ist ja doch da, dass sich da ein Fahrer infiziert und das mit der Blase nicht so richtig funktioniert wie geplant. Müsste sich organisatorisch etwas ändern, um es sicherer für die Fahrer zu machen?
Nun, ich denke, Sie können die Leute nur auffordern, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten und auf sich selbst und die Fahrer aufzupassen, indem sie die Masken richtig tragen und Abstand halten.
Im Zweifelsfall die Berge sperren fürs Publikum?
Ich denke, das ist gerade für die ASO eine sehr schwierige Entscheidung. Ich bin der Meinung, sie tun bereits alles, was in ihrer Macht steht. Und ich denke nicht, dass wir viel mehr verlangen können. Es ist klar, wenn die Tour so funktionieren soll, muss das Publikum, die Öffentlichkeit mit der Tour de France zusammenarbeiten.
Die Tour hat in den vergangenen Jahren immer wieder den Anspruch erhoben, sauberer zu werden, weniger anfällig für Doping. Wie passt ein solcher Anspruch zusammen mit dem Streckenprofil dieser Tour? Weniger Flachetappen, auf denen sich die Fahrer auch mal ausruhen können und die dann auch eine Chance für die Sprinter sind. Stattdessen ein Höhenprofil, das es in sich hat. Die Rundfahrt kennt in diesem Jahr eigentlich ja nur eine Richtung und die ist nach oben.
Ich verstehe Ihren Punkt, aber es liegt wirklich nicht am Kurs. Es spielt keine Rolle, wie die Tourleitung den Kurs gestaltet. Die Motivation und der Wunsch zu gewinnen bleiben gleich.
Sie äußern sich auch sehr rege in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Twitter. Dort haben Sie auch ein Video gepostet von Ihrem Zweikampf mit dem ebenfalls später des Dopings überführten Alberto Contador am Col de Persurde in den Pyrenäen vor 13 Jahren. Wie schauen Sie heute auf diesen Zweikampf?
Also rückblickend war dieser Tag einer der aufregendsten meines Lebens. Und es waren die intensivsten Tage meines Lebens überhaupt. Und ich denke, dass dieser Kampf in die Geschichtsbücher eingehen wird.
Wie hat das Ihr Leben verändert? In dem Moment, als Sie als Führender in der Gesamtwertung aus der Tour genommen wurden, im gelben Trikot, wearing the maillot jaune.
Mein Leben hat sich für immer verändert. An genau diesem Tag. Denn es ist wirklich ein sehr dramatischer Einschnitt im Leben. Vom potenziellen Tour de France-Sieger zu einem, der nie wieder auf höchstem Niveau gefahren ist. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich 25 Jahre meines Lebens darauf verwendet, in dieser Situation zu sein.
Did you know that? War Ihnen das in dem Moment schon klar? At this moment?
Nun, ich denke, zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir gar nichts vorstellen und mein Leben ergab in den folgenden Tagen überhaupt keinen Sinn mehr. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu erkennen, in welcher Situation ich mich tatsächlich befand.
Now you're commentating the tour. Sie kommentieren die Tour jetzt für eine dänische Zeitung und Sie sind auch in den sozialen Netzwerken ganz munter dabei, ich hatte es schon erwähnt, auch mit ganz spitzen Kommentaren zum Teil und erhalten dann wiederum viele Kommentare darauf, die zeigen, dass da nicht unbedingt ein Verständnis dafür da ist, dass Sie heute anders zu den Dingen stehen und viel kritischer auch sind, sondern Sie erhalten selbst viel Kritik. Wie sehen Sie das?
Ehrlich gesagt, ist es mir egal, was Sie darüber denken. Wissen Sie, ich bin nicht in diese Welt gekommen, um den Menschen zu gefallen. Aber ich werde die Dinge so erzählen, wie sie sind. Einige Leute denken, ich sei zu zynisch, und andere applaudieren, dass da draußen jemand die Wahrheit sagt.
Denken Sie, es braucht jemanden, der vielleicht ein bisschen zynisch auf die Tour schaut?
In diesem Sport geht es um den Sieg. Ich war in dieser Position und weiß genau, welche Mechanismen, welche Faktoren triggern. Das ist vor allem der Wunsch zu gewinnen. Und das hat sich während der Zeit und den Generationen nicht geändert. Es war in den 80ern, 90ern und 2000ern genauso. Es ist heute nicht so, dass die Fahrer den Menschen, die in einem anderen Jahrzehnt geboren wurden, moralisch überlegen sind.
Let's focus on one of your cynical posts. Wenn wir mal einen zynischen Kommentar herausnehmen, da schreiben Sie, ich zitiere jetzt mal, das muss nervig sein, ein 55 Kilo leichter kolumbianischer Sieger von einem 80 Kilo schweren Querfeldeinfahrer in Schwierigkeiten gebracht zu werden. Was ist da Ihr Punkt? What's your point?
Nun, mein Punkt ist nur, dass Wout van Aert gerade einfach unglaublich fährt. An einem Tag gewinnt der Sprint und einen Tag später bringt er den kolumbianischen Meister auf einem steilen Berg in Schwierigkeiten. Das sieht man sehr selten. Wissen Sie, ich wollte ihm nur Applaus spenden.
Wie bewerten Sie die Leistung von Bernal als Titelverteidiger und hochgehandelter Favorit in diesem Jahr? Es scheint momentan, dass er nicht in der Form ist des letzten Jahres.
Nein, er ist sicherlich nicht derselbe Egon Bernal aus dem letzten Jahr und sein Team auch nicht. Sie scheinen gerade zu kämpfen, sich abzumühen. Und sie müssen sich ein bisschen schlauer anstellen, wenn sie die diesjährige Tour gewinnen wollen. Und wie ich anfangs schon sagte, es ist alles offen. Es gibt viele, viele Anwärter auf die Spitze in diesem Jahr.
Was erwarten Sie vom deutschen Fahrer Emanuel Buchmann?
Nun, gestern hat er einige entscheidende Zeit verloren und ich bezweifle, dass er sie sich zurückholen kann. Letztes Jahr ist er wirklich sehr, sehr gut gefahren und war im Gesamtklassement am Ende auf dem 4. Platz. Ich glaube nicht, dass er das dieses Jahr wiederholen kann. Wenn er Glück hat, schafft er es in die Top 10.
Das Profil dieser Tour, auch mit dem Bergzeitfahren auf der vorletzten Etappe, ist ja so, dass es offen sein könnte bis zum Schluss. Jetzt nach der ersten Woche, was erwarten Sie?
Nun, ich denke immer noch, dass Bernal das Rennen machen könnte. Nairo Quintana habe ich aber auch noch auf dem Zettel. Ich denke, dass er in diesem Jahr auf das Podium fahren könnte und er weiß, dass er sich einen Platz auf dem Podium verdienen kann.
Wenn Sie das alles zusammennehmen, mal abgesehen jetzt von den besonderen Umständen durch Covid-19, sehen Sie eine andere Haltung als in den Jahren zuvor?
Pretty much the same as all the years before.
Meiner Meinung nach ändern sich die Bedingungen jedes Jahr und die Fahrer in den Teams passen sich einfach an. Wenn Sie mich also fragen, ob ich immer noch der Meinung bin, dass Menschen leistungssteigernde Medikamente einnehmen, würde ich sagen, dass sie alle Mittel nehmen werden, die möglich sind in der jeweiligen Ära.
Der frühere Radprofi Michael Rasmussen und seine Sicht auf die Tour. Egan Bernal aus Kolumbien war im vergangenen Jahr der erste südamerikanische Toursieger. In diesem Jahr scheint er, wie gerade schon gehört, nicht oder noch nicht auf demselben Level unterwegs zu sein. Aber es gibt eine Reihe kolumbianischer Fahrer, die vorne mitfahren. Der Giro d'Italia-Sieger Nairo Quintana beispielsweise, der im Gesamtklassement mit Lopez und Urán und Bernal. Zusammen sind es dann sogar vier, die momentan unter den besten 10 liegen. Und das sind auch vier, die als Kapitäne ihrer Teams aufgestellt sind. Sie gelten als gute Kletterer, zu Hause werden sie als Käfer bezeichnet. Klein, leicht und zielstrebig. Wieso ausgerechnet aus Kolumbien so viele gute Bergfahrer kommen, dem ist Victor Coco für uns in Medellin nachgegangen.
Sonntagmorgen, kurz vor 7 Uhr an einer Tankstelle in Medellin. Dutzende Radfahrer und Fahrerinnen stehen in Gruppen zusammen. Prüfen nochmal den Kettenlauf oder das Klickpedal. Eine junge Frau mit einer breiten, blau verspiegelten Sportbrille füllt ihre Trinkflasche.
Que es el inicio pues de la Vía de las Palmas pues Hier ist der Startpunkt des Anstiegs von Las Palmas, die beliebteste Strecke bei Radsportlern der Stadt. Hier sieht man Profis, Amateure und Hobbyfahrer.
Und davon gibt es jede Menge in der Millionenmetropole Medellin. Sie liegt auf 1600 Metern Höhe und gleich am Stadtrand erhebt sich fast 1000 Meter steil hinauf die Zentralkordillere der Anden. Eine zweispurige Serpentinenstraße führt von hier mit einer durchschnittlichen Steigung von 6,3% nach oben. Eine heftige Bergwertung. Aber hier Breitensport für fast jedermann.
Es ist eine sehr schöne Strecke. Bei Rundfahrten eine Bergwertung der ersten Kategorie. In der Woche fahre ich 2 bis 3 Mal hoch. Es sind 16 Kilometer. Ich versuche immer, meine Bestzeit zu verbessern. Derzeit liegt sie bei 1 Stunde und 2 Minuten und ich bin 52 Jahre alt.
Diese Stimme kennt in Kolumbien jeder Sportfan. Rubén Darío Arcilas kommentiert seit 4 Jahrzehnten die Erfolge der kolumbianischen Kletterer. Er kennt die Hintergründe der Radsportleidenschaft und die Heimat der Profifahrer.
Wir leben hier oben auf 3 Bergketten der Anden. Jeder von uns hat so ein Stückchen vom Hang, vom Berg, vom Hügel oder vom Gipfel abbekommen. In diesen Landschaften haben sich Bauern angesiedelt. Die Schwierigkeiten der Schwerkraft, der Triumph gegen den Steilhang, all diese Aufopferung wird vererbt und fließt ein in die DNA von Rennfahrern wie Nairo Quintana oder anderen, die aus Bauernfamilien vom Land stammen.
Die Hänge in der Andenregion Kolumbiens scheinen besonders steil zu sein. Aufgrund der Lage nahe des Äquators liegt die Baumgrenze fast 1500 Meter höher als in den Alpen. Folglich haben sich Menschen auch in diesen ganzjährig milden bis kühlen, aber nie eisigen Höhenlagen angesiedelt.
Wir sprechen von Höhen von 2.500 bis 3.000 Metern. Da ist zum Beispiel Nairo Quintana geboren.
Der 30-Jährige, der heute als Kapitän gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder im Team Arkea Samsic fährt, radelte einst in den Hochanden täglich Dutzende Bergkilometer zur Schule. In Kolumbien ist also auf dem Land das Rad nicht nur Sportgerät, sondern auch ein unabdingbares Verkehrsmittel. In der Stadt wiederum ist es für manche eine Arbeitsgrundlage und ein Mittel aus der Armut.
Früher haben viele Rennradfahrer als Kuriere gearbeitet, um sich nebenher etwas Geld zu verdienen. Heute gibt es Beispiele von Daniel Martinez, der sich manchmal ein Rennrad borgen oder die ersten Startgelder leihen musste. Wer aus einfachen Verhältnissen stammt und sich seinen Erfolg hart erarbeitet, benötigt besonderen Siegeshunger. Das Bedürfnis nach Erfolg weckt dann ganz große Ziele.
Martinez, heute im Team EF Pro Cycling, musste als Kind in der Hauptstadt Bogotá Süßigkeiten auf der Straße verkaufen und fuhr noch mit 13 Jahren auf einem schweren Eisenfahrrad ohne Gangschaltung und nur mit Vorderbremse. Nicht nur die Höhe, auch der absolute Wille zum Sieg hat ihn zum Profi gemacht. Sehr jung wechselte Daniel Martinez nach Italien, um seine Karrierechancen zu erhöhen und vielleicht auch, um so in der Heimat schlechtem Einfluss aus dem Weg zu gehen, denkt der Experte Rubén Arcilas. Dopingvorwürfe fahren auch gerade in Kolumbien weiter mit.
In Europa weiß man, dass ein Fahrer mit 23, 24 Jahren schon von jemandem verdorben worden sein kann. Also verdorben im Sinne von, naja, es gibt leider überall Hexer, die stimulierende Mittel einsetzen. Mit 19 sind die Fahrer noch sauber, noch gesund. Dann wechseln sie zu Teams nach Europa. Als Jüngster ist Rigoberto Urán gegangen. Viele sind seinem Weg gefolgt und er war dabei ein wichtiger Anlaufpunkt.
Der extrovertierte, meist gut gelaunte Urán ist heute der erfahrene Kapitän im Team von Martinez. Seine eigene Karriere begann einst in Medellin und er ist bekannt als gelegentlicher Gast im Training am Anstieg von Las Palmas. Bei den hunderten Halbprofis und Hobbyfahrern steigt mit der Höhe in Las Palmas der Puls. Fokussiert mit hochrotem Kopf tropft so manchem der Schweiß von der Nasenspitze, wenn sie die Hochhäuser hinter sich lassen und den feuchtgrünen Wolkenwald erreichen.
Das ist ein Paradies für Radfahrer. Es gibt viele Förderer und Talentspäher, zum Beispiel der Vater des zweimaligen Bahnweltmeisters Fernando Gaviria. Man sieht ihn im Auto, wenn er Gruppen von 20, 25, 30 Jungs begleitet. Da werden dann die neuen Champions rangezogen. Moment.
Was?
Oben am Gipfel auf 2550 Metern hört man einige Ankömmlinge ordentlich schnaufen. Der 52-jährige Fahrer ist auch längst da. Und auch wenn er seine Bestzeit nicht toppen konnte, ist er begeistert.
Hervorragend, absolut hervorragend. Auch das Wetter ist heute perfekt für den Anstieg. Deshalb sind wir Kolumbianer, die Käfer, so stark am Berg, weil die Bedingungen einfach exzellent sind.
Eine Reportage über den Radsport in Kolumbien aus Medellin war das von Victor Cucu. Wir kommen zur Formel 1. In Monza fand heute der 8. Lauf zur Weltmeisterschaft statt und beim Großen Preis von Italien, der Heimstrecke für Ferrari, überschlugen sich die Ereignisse auf der Rennstrecke. Volker Hirt.
Es war ein turbulentes Rennen und ein schlimmes Debakel für Ferrari. Beide Autos kamen nicht ins Ziel. Sebastian Vettel schied wegen eines Bremsendefekts und Charles Leclerc nach einem Unfall aus. Es gab wegen dieses Unfalls zur Hälfte des Rennens einen Rennabbruch, den Lewis Hamilton in Führung liegend nutzte, um in die Box zu fahren. Das ist aber nicht erlaubt. Er bekam eine Zeitstrafe und musste nach dem Neustart das Feld von hinten aufrollen. Er wurde immerhin noch Siebter. Die Namenlosen nutzten die Gunst der Stunde. Der Franzose Pierre Gasly siegte im Alpha Tauri vor Carlos Sainz McLaren und Lance Stroll im Racing Point.
In Aachen wurde an diesem Wochenende das Ersatzturnier für den abgesagten CHIO ausgetragen, das International Jumping. Marc Eschweiler.
Auch wenn er deutlich kleiner und deutlich kürzer ausfiel, der Mini-CHIO in Aachen ist ein voller Erfolg gewesen. Das Hygienekonzept des Turnierveranstalters ging auf und auch die Reiter waren mit der Organisation unter Corona-Bedingungen absolut zufrieden. Aachen International Jumping hat damit gezeigt, dass die Rückkehr in den Turniersport im Reiten durchaus machbar ist und auch die Stars der Szene wieder aus ihren Ställen locken kann. 50 internationale Top-Reiter waren am Start und boten vor allem zum Abschluss am Sonntag Spitzenspringsport. Die mit 100.000 Euro dotierte Grand Prix-Prüfung gewann der Niederländer Michael van der Vleuten. Bester Deutscher war Altmeister Ludger Beerbaum mit seiner erst 7 Jahre alten Stute Mila auf Rang 6. Insgesamt hatten es 9 deutsche Reiter ins Stechen dieser Abschlussprüfung geschafft. Bundestrainer Otto Becker zog deshalb auch aus sportlicher Sicht ein positives Fazit. Die Hauptspringen am Freitag und Samstag hatten mit Philipp Weishaupt und Christian Ahlmann jeweils 2 deutsche Reiter gewonnen.
Die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball am Timmendorfer Strand hielten jetzt keine großen Überraschungen bereit. Es gewannen die Favoriten Tobias Blank.
Am Ende der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften am Timmendorfer Strand gab es in der Männerkonkurrenz den erwarteten Favoritensieg. Nach einem perfekten Turnier ohne einen Satzverlust gewannen die Vize-Weltmeister Julius Tole und Clemens Wickler aus Hamburg auch das Endspiel vor den 200 zugelassenen Zuschauern mit 2:0 gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Nils Ehlers und Erik Stadi. Beim 21:12 und 21:18 war es bei bestem Wetter ein einseitiges Finale. In dieser Form und mit dem Gewinn des zweiten deutschen Meistertitels nach 2018 im Rücken zählen Tole, Wickler auch bei der Europameisterschaft in 2 Wochen zu den Medaillenkandidaten. Bei den Frauen hatten sich bereits am Samstag Chantal Laboureur und Sandra Ittlinger den Titel gesichert.
Und jetzt kommen wir zu den Tennis US Open. Der 7. Turniertag ist gerade in vollem Gange. Im Achtelfinale spielt gerade Alexander Zverev gegen den Spanier Alejandro Davidovic Fokina. Tim Brockmeier verfolgt das Turnier aus sicherer Entfernung. Herr Brockmeier, Zverev hat ja im ersten Satz schon ganz gut losgelegt. Wie steht's gerade?
Genau, er hat den ersten Satz mit 6:2 für sich entscheiden können. Ist wirklich ein guter Auftritt von Alexander Zverev, der gefühlt reifer, erwachsener scheint, sehr bei sich ist, auch in den ersten Runden schon. Ist ja bekannt dafür, dass er immer mal wieder auch Schläger zerhackt, wenn es ihm nicht so gut geht auf dem Platz. Das hat er alles bisher nicht gezeigt, weil er offensichtlich dann doch ein bisschen reifer geworden ist. Und der Gegner, der Spanier, ist nicht einfach zu spielen. Ist ein junger Emporkömmling, der sich auf dem Weg nach oben befindet in der Weltrangliste. Sehr unkonventionell oft spielt, aber Zverev macht das sehr gut. Erster Satz für den Deutschen sieht schwer nach Viertelfinale aus für ihn.
Zuvor hat Angelique Kerber, derzeit ja die Nummer 23 der Welt, gespielt gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady, die Nummer 41. Aber sie hat ziemlich klar verloren. Was war da los?
Also es ging damit los, dass sie relativ schwer ins Match gekommen ist. Der erste Satz ging in nur 21 Minuten weg mit 6:1. Sie hat relativ schlecht oder schwach serviert. hatte Probleme mit ihrem ersten Aufschlag, hat hier und da auch Doppelfehler gemacht und Jennifer Brady dagegen, muss man ehrlicherweise sagen, hat sehr, sehr gut gespielt, hat das alles sehr schnell und sehr gut ausgenutzt. Im zweiten Satz kam dann Kerber besser ins Match, hat durchaus auch zu ihrem Spiel gefunden, die US-Amerikanerin aber immer wieder mit einer krachenden Vorhand, die wirklich richtig gut war und insofern auch am Ende verdiente Siegerin in zwei Sätzen gegen Angelique Kerber. Damit ist die letzte deutsche Dame im Damenfeld ausgeschieden, also nur noch Zverev momentan, der die deutschen Farben hoch.
Vielen Dank, Tim Brockmeier von den Tennis US Open. Ja, wir haben jetzt eine Woche US Open hinter uns und aus deutscher Sicht ist jetzt eben nur noch Alexander Zverev im Turnier. Allerdings gibt dieser Grand Slam, der ja der erste ist, seit der Corona-Pause in organisatorischer Hinsicht gerade kein gutes Bild ab. Es gab einen positiven Corona-Test bei dem Franzosen Benoit Paire noch vor dem Turnier und der zieht einen Rattenschwanz jetzt nach sich, der noch immer seine Spuren hinterlässt. Alle Kontaktpersonen waren in einer Quarantäne, darunter die Französin Kristina Mladenovic. Die war zusammen mit ihrer ungarischen Doppelpartnerin Timea Babos top gesetzt und ist jetzt plötzlich nach einer Woche aus dem Turnier genommen worden. Adrian Mannarino sollte ebenfalls kurz vor seinem Spiel gegen Alexander Zverev herausgenommen werden. Der war dann aber schon auf dem Gelände. Das Spiel verschob sich dann. Zverev wartete fairerweise. Das war alles jetzt vor seinem heutigen Match natürlich. Und es gab dann noch eine Ausnahmeregelung von Mannarino. Er schied dann aber aus und darf jetzt nicht abreisen, sondern soll weiter in Quarantäne bleiben. Die deutsche Frauenbundestrainerin Barbara Rittner analysiert das Turnier derzeit als Expertin bei Eurosport aus der Ferne. Mit ihr habe ich vor der Sendung darüber gesprochen und sie gefragt, welchen Eindruck das alles auf sie macht.
Na, wir verfolgen das ja hautnah hier aus München. Und das große Problem ist, wie uns auch alle Spieler und Spielerinnen bestätigen, ist das Thema Kommunikation. Es wird einfach nicht klar kommuniziert, was jetzt der Fall ist und dann am Ende auch noch unterschiedlich entschieden. Das heißt, okay, Benoit Paire war positiv getestet vor dem Turnier, der durfte dann nicht mitspielen, musste in Quarantäne und die 11 Spielerinnen und Spieler, die mit ihm engeren Kontakt hatten, die kamen in eine sogenannte Isolation. Das heißt, die durften sich nur noch an bestimmten Orten aufhalten. Das wurde überwacht. Die durften nur noch im Hotelzimmer oder auf dem Trainingsplatz bzw. Matchplatz sein. Das hat dann auch noch ganz gut geklappt. Die durften alle spielen und ganz urplötzlich kam dann der Fall, da hatten dann schon einige verloren, einige gewonnen und dann plötzlich bei Mannarino hieß es vor dem Spiel, ja, der Staat New York lässt ihn nicht spielen, also dieses Health Department, Gesundheitsdepartement hätte sich da eingeschaltet. Dann hat die USTA mit denen verhandelt, am Ende durfte er doch spielen, auch ein Dankeschön an Sascha Zverev, der gesagt hat, ja, ich warte und die Zeit gegeben hat zum Verhandeln. Und jetzt ist aber der Eklat perfekt, weil Kristina Mladenovic, wie eben diese 11 anderen, auch seitdem schon zweimal negativ getestet wurde und jetzt plötzlich vom Doppelwettbewerb rausgenommen wurde von dem Veranstalter, dass sie das nicht mehr mitspielen. Und das ist jetzt natürlich ein ganz komisches Licht insgesamt, wenn da einfach so unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden.
Hätte das nicht alles vorher geklärt werden müssen?
Ja, an sich sollte man meinen, man muss alle Eventualitäten festschreiben, was passiert, wenn. Dann wurde gesagt, das hat man auch als Veranstalter und plötzlich mischt sich die Politik ein und dazwischen, das ist ihr gutes Recht. Aber dadurch sind jetzt wohl, also so kommt es zumindest bei uns an, sind diese Unstimmigkeiten entstanden und das Ganze geht eben auf Kosten von den Spielerinnen und Spielern, die wirklich vor Ort alles dafür tun, sich so zu verhalten, wie es sich gehört. Auch der Benoit Paire kann nichts dafür, dass er positiv getestet ist. Alle anderen sind negativ, auch danach immer getestet worden. Und das ist einfach schade, denn der Sport sollte nicht darunter leiden.
Geht das dann dadurch überhaupt noch fair zu?
Nö, das ist ja eben Ansichtssache. Mladenovic wird jetzt sagen, na wo, es ist fair, wenn ich jetzt ausgeschlossen werde aus dem Wettbewerb, obwohl ich sowohl negativ getestet war, als auch mich dementsprechend den Regeln konform verhalten habe. Und insofern ist es nicht fair, wenn da mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sich der Veranstalter oder der Staat New York über Nacht jetzt überlegt hat als Rechtfertigung für diese unterschiedlichen Behandlungsarten von diversen Spielern und Spielerinnen.
Können sich denn die Spieler bei so einem Hickhack und so einem Zuständigkeitenwirrwarr überhaupt noch auf ihr Spiel in der Weise konzentrieren, wie sie müssten?
Nee, das ist ja ein Aspekt, den ich meine, dass der Sport drunter leidet. Wenn man das nicht gesehen hat, zum Beispiel Zverev gegen Mannarino. Der Mannarino wusste gar nicht, ob er auf dem Platz darf. Sascha Zverev wusste gar nicht, ob er noch auf dem Platz muss. Das Ganze dann mit 3 Stunden Verzögerung. Zverev war vom Kopf her wahrscheinlich schon eine Runde weiter, weil ihm de facto gesagt wurde, der darf nicht antreten. Dann haben sie doch gespielt. Beide waren am Ende froh, dass gespielt wurde. Aber es war ein sehr schwieriges Match für beide. Man merkt, sie sind beide unkonzentriert und hatten wirklich so ihre Probleme ins Match zu finden. Und dann war natürlich die Qualität des Tennis insgesamt auch nicht so gut. Und jetzt ist es so, dass da eine unglaubliche Unruhe vor Ort ist und der Informationsfluss muss einfach besser und transparenter werden, damit alle wieder zu ihrer inneren Ruhe finden. Und denn Tennis entscheidet sich wie viele Sportarten auch sehr mental und im Kopf. Und dazu brauchst du einfach eine innere Balance auch.
Mladenovic hatte ja bereits im Einzel gespielt und als sie dann in der zweiten Runde rausflogen, jetzt muss man sich ja nochmal vergegenwärtigen, der positive Corona-Test von Benoit Paire, der war ja vor dem Turnier. Als sie dann in der zweiten Runde rausflog, da sprach sie schon von einem Albtraum und dass sie sich wie eine Gefangene oder eine Kriminelle fühle. Sie haben ja einen engen Kontakt zu Angelique Kerber. Wie fühlt die sich denn dort gerade?
Durch Mladenovic, das darf man nicht missverstehen, die haben die, dadurch, dass sie eben eine von 11 Spielerinnen war oder Spielern war, die so engen Kontakt zu Benoit Paire hatten, wurden die ja so separiert. Das heißt, man hat wirklich für die eigene praktisch eingezäunte Flächen gemacht, auch auf der Anlage, wo die sich nur aufhalten dürfen. Und das hat natürlich was von separieren oder wegsperren, wie sie das empfunden hat. Dann wurde sie natürlich auch noch unmittelbar nach ihrem Match, was sie verloren hat, gefragt, nachdem sie 6-1, 5-1 und 6 Matchbälle hatte, geführt hatte und noch verloren hat. Da war natürlich die Stimmung auch dementsprechend. Und insofern ist das eine andere Situation als jetzt eine Angie Kerber, die von sich aus sagt, generell prinzipiell, die haben das hier gut organisiert, wir fühlen uns wohl, ich bin in der Bubble, ich kann mich innerhalb der Bubble frei bewegen. Das heißt, auf der Anlage hat man dafür gesorgt, die können Minigolf spielen, die können Basketball spielen. Also das ist schon, die haben sich da unheimlich Gedanken, auch liebevolle Gedanken gemacht. Die gesetzten Spieler haben, das kommt noch dazu, die haben so Logen, die normalerweise ja verkauft sind am Center Court und die können sich schon innerhalb der Bubble das Leben okay gestalten. Also das sind dann auch zwei unterschiedliche Dinge. Aber diese 11, die da so separiert wurden, das ist mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Und wir sind das ja auch einfach nicht gewohnt. Und dann vermisst man seine eigene Freiheit.
Tennis-Frauen-Bundestrainerin Barbara Rittner zum Chaos bei den Tennis US Open. Und Alexander Zverev liegt jetzt gerade im zweiten Satz mit 1-2 hinten. Bei den deutschen Meisterschaften im Slalom-Kanu in Markkleeberg gab es heute die Entscheidungen im Kajak Einer der Frauen und der Männer sowie im Kanadier Einer. Andreas Hönig.
An den ersten beiden Wettkampftagen war Tim Max Einer noch in den Halbfinals ausgeschieden. Am Tag der deutschen Meisterschaften lief für den Wiesbadener dann aber alles zusammen. In der umkämpftesten Disziplin, dem Männer-Kajak, holte sich der Routinier den nationalen Titel. Das Duell der beiden Olympiakonkurrenten im Kanadier entschied der Augsburger Sideris Tasiadis für sich. Sein Gegner im Kampf um das Ticket für Tokio, Franz Anton, wurde nach durchwachsenem Lauf nur Dritter und verpasste seinen ersten deutschen Meistertitel. Bei den Frauen gaben sich die Favoritinnen keine Blöße. Deutsche Meisterin im Kajak ist die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin Ricarda Funk. Weltmeisterin Andrea Herzog holte sich souverän den Titel im Kanadier.
Seit mehr als 70 Jahren schwelt zwischen Indien und Pakistan ein Konflikt mit globalen Auswirkungen. In beiden Ländern wurde einst von den Briten als Kolonialmacht Cricket importiert. In beiden Ländern hat dieser Sport eine hohe Bedeutung und auch hier wird die Rivalität zwischen den beiden Nationen ausgetragen. Mal mehr, mal weniger konfliktbeladen. Ronny Blaschke über die Bedeutung von Cricket in der Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan.
Am Ende des 19. Jahrhunderts gilt Indien als Kronjuwel des britischen Imperiums, als Quelle für Rohstoffe und Absatzmarkt für englische Billigprodukte. Königin Victoria, auch Kaiserin von Indien, lässt Finanzen, Bildung und Infrastruktur auf dem Subkontinent streng kontrollieren. Most famous cricket ground in the world. England's young and very successful captain. Zu einem Symbol ihrer Überlegenheit entwickelt sich auch der britische Sportimport Cricket, erzählt der indische Sozialwissenschaftler Balbir Singh Aulak.
Der Grund und Boden, die Herkunft der eigenen Vorfahren, ist in Indien von großer Bedeutung, auch im Sport. Hindus, Muslime und Parsen gründeten in ihren Heimatregionen Cricket-Teams. Wenn sie bei Turnieren aufeinander trafen, blieb es meist friedlich. Doch bald wuchs der Nationalismus, die Unabhängigkeitsbewegungen wurden größer. Es kam zu religiösen Spannungen, auch beim Sport. Der Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi war gegen Cricket als Nationalsport. Er wollte nicht, dass man eine britische Kultur blind kopiert.
August 15, 1947, Independence Day for India.
1947 dann die Unabhängigkeit und Teilung des Subkontinents in zwei Staaten. Im Osten entsteht Indien, mehrheitlich geprägt von Hindus, im Westen das muslimische Pakistan. Vertreibung, Flucht und Verfolgung kosten bis zu 1 Million Menschen das Leben. Zwischen Indien und Pakistan entsteht ein Konflikt mit globalen Folgen, mit Kriegen, Terror und Propaganda, aber auch mit regelmäßiger Annäherung.
Before the match began, the President, Dr. Rajendra Prasad, was introduced to players of both teams.
Als ein Mittel der Diplomatie erweist sich Cricket, der wichtigste Sport in beiden Ländern. 1952 spielt die pakistanische Auswahl erstmals in Indien. Zwei Jahre später ist das indische Team in Pakistan zu Gast. Die Spiele werden von politischen Spitzentreffen begleitet. Tausende Zuschauer erhalten ein Visum für das Land, aus dem sie einst vertrieben wurden. Cricket etabliert sich als Säule der Unterhaltungsindustrie. In Filmen, Liedern und Werbung, berichtete indische Historiker Kausik Bandyopadhyay.
Sport war immer political in nature.
Sport war immer politisch. In den ersten Jahren liefen für Pakistan einige Spieler auf, die vor der Unabhängigkeit für Britisch-Indien aktiv waren. Allen Spielern war bewusst, eine Niederlage gegen den Rivalen konnte heftige Reaktionen auslösen. Zum Beispiel die Weltmeisterschaft 1996. Pakistan verlor gegen Indien. Das Haus des pakistanischen Kapitäns Wasim Akram wurde mit Steinen beworfen. Seine Familie kam unter Polizeischutz.
Immer wieder spiegeln sich politische Eskalationen im Cricket. 1991, vor einer Partie zwischen Indien und Pakistan, graben indische Nationalisten das Spielfeld in Mumbai um. Die Serie wird abgesagt. Häufig finden Spiele auf neutralem Boden statt, in Städten mit vielen indischen und pakistanischen Einwanderern wie Toronto oder Dubai. Mitunter werden Testspiele von den Regierungen auch jahrelang untersagt, zum Beispiel während der 3 indisch-pakistanischen Kriege. Anfang des Jahrtausends werden die Visabedingungen zwischen beiden Ländern gelockert. Indische und pakistanische Cricketspieler bestreiten eine Kampagne gegen Kinderlähmung. 2004 sammeln sie gemeinsam Spenden für Tsunami-Opfer in Sri Lanka. Doch die Stimmung schlägt um. 2008 eine Anschlagsserie pakistanischer Islamisten in Mumbai mit mehr als 160 Toten. 2009 ein Angriff auf das Cricket-Team von Sri Lanka im pakistanischen Lahore. Zudem seit Jahrzehnten der Konflikt um Kaschmir. Beide Länder erheben Ansprüche auf das nördliche Territorium. Beim Cricket schwenken pakistanische Fans mitunter die Flagge von Kaschmir. Doch die meisten Spieler meiden das Thema, sagt Imran Askar, ein Londoner mit Wurzeln in Kaschmir und Anhänger des pakistanischen Teams.
Einer der wichtigsten Spieler Pakistans ist der frühere Kapitän Shahid Afridi. Mit seiner Stiftung setzt er sich für Gesundheit und Bildung ein. Dabei hat er auch mit indischen Spielern zusammengearbeitet. Doch dann äußerte sich Shahid Afridi deutlich zu Kaschmir und die indischen Spieler zogen ihre Unterstützung zurück. Wenn es um Cricket geht, achten alle auf ihre Worte. Das gilt auch für Muslime in Indien. Ich kenne einige, die das pakistanische Team unterstützen, aber nicht offen, aus Angst vor Gewalt.
Von den 1,3 Milliarden Indern gehören 14% dem Islam an. Unter dem aktuellen Premierminister Narendra Modi und seiner nationalistischen Hindu-Partei BJP nehmen Anfeindungen gegen Muslime zu, auch im Umfeld indischer Ligaspiele. 2019 treten indische Spieler gegen Australien mit militaristisch anmutenden Mützen auf, als Reaktion auf einen Anschlag pakistanischer Terroristen in Kaschmir. Solche Symbole haben langfristige Folgen, erzählt die indische Sportjournalistin Shada Ukra.
Auch der Druck auf die Spieler in Pakistan ist enorm. Das politische Klima verlangt von ihnen nicht nur sportlichen Erfolg, sondern auch sichtbare Religiosität. Einige Spieler zeigen sich öffentlich beim Beten, andere nehmen an der Eröffnung von Moscheen teil. Einer der wenigen christlichen Nationalspieler Pakistans konvertierte zum Islam. Aus Yusuf Johanna wurde Mohammed Yusuf. Und Parteien nutzen Spieler als Posterboys.
Die Spannungen reichen über den Subkontinent hinaus. 1999 stehen sich in Kaschmir abermals indische und pakistanische Truppen gegenüber, der sogenannte Kargil-Krieg. Zeitgleich treffen beide Länder bei der Cricket-WM in England aufeinander. Vor dem Stadion in Manchester kommt es zu Schlägereien zwischen Fans. In der einstigen Kolonialmacht Großbritannien leben rund 1,5 Millionen Menschen mit indischen und 1,2 Millionen Menschen mit pakistanischen Wurzeln. Meist bleibt es friedlich, doch manchmal geraten sie auch in den vielen Amateurligen aneinander. Der englische Journalist Oliver Brett über eine neokoloniale Perspektive, die durchaus verbreitet ist.
A very controversial article.
Es gab einen kontroversen Zeitungsartikel von Norman Tebbit, einem Minister aus der Regierung von Margaret Thatcher in den 80er Jahren. Er regte sich über Kinder von Einwanderern auf, die in England aufgewachsen sind, aber die Teams von Indien oder Pakistan unterstützen. Er fand das moralisch falsch.
. 2019 findet die WM wieder in England statt. Mehr als 500 Millionen Fernsehzuschauer verfolgen Indien gegen Pakistan. Inzwischen ein seltenes Spiel, denn seit mehr als 10 Jahren untersagt die indische Regierung Testspiele gegen Pakistan. Für die indische Profiliga erhalten pakistanische Spieler keine Genehmigung. Einige ihrer Funktionäre fordern sogar den Ausschluss Pakistans von großen Turnieren. 1987 trugen beide Länder die WM noch gemeinsam aus. Aktuell undenkbar.
Aus unserer Reihe Sport und Kolonialismus war das ein Beitrag von Ronny Blaschke über die Rivalität im Cricket zwischen Indien und Pakistan. An diesem Wochenende war Saisonstart für die erste Frauenfußball-Bundesliga. Der FC Bayern München ist nach dem ersten Spieltag Tabellenführer nach einem 6:0 Heimerfolg gegen den SC Sand. Der SC Sand ist einer von 3 Clubs, der noch nicht unter dem Dach eines Männerclubs steht, also noch ganz eigenständig ist. Sportlicher Leiter ist Sascha Reis und mit ihm habe ich kurz nach dem Spiel bei den Münchnerinnen gesprochen und ihn zunächst gefragt. Ja, der Bundesliga-Auftakt war jetzt ein besonders anspruchsvoller. Es ging gleich zum FC Bayern München. Das war bislang zusammen mit dem VfL Wolfsburg der dominierende Verein in der ersten Liga. 0:6, erwartbare Niederlage?
Ja, also erwartbar war die Niederlage schon. Klar, man versucht dann als SC Sand das Ergebnis immer im Rahmen zu halten oder einfach so lang wie möglich im Spiel zu bleiben. Das haben wir heute überhaupt nicht geschafft. Gleich mit den ersten 2 Standardsituationen lagen wir auch gleich nach 10 Minuten 2:0 hinten und das hat sich dann im Grunde auch durch das komplette Spiel gezogen. Wir haben heute 4 Standard-Gegentore bekommen durch Eckbälle und Freistöße. Das ist natürlich zu viel und das kann man auch verteidigen. Gerade im 1-gegen-1-Spiel, also wir hätten uns natürlich ein knapperes Ergebnis gewünscht, aber das Ergebnis spiegelt eigentlich auch das Spiel wider, ist absolut verdient und ja, aber für uns dann aber auch verkraftbar.
Vergangene Saison sind Sie 8. geworden in der Liga mit 12 Teams, etwas Abstand aber zu den unteren 4, die dann um den Klassenerhalt kämpfen mussten. Was ist denn Ihr Anspruch für diese Saison?
Im Grunde kann man das 1:1 kopieren im Vergleich. Das erste Ziel ist immer der Klassenerhalt. Da müssen wir erstmal schauen, dass wir, ja, wir haben jetzt auch relativ viele Neuzugänge, auch einen Umbruch in der Mannschaft, dass wir uns selbst finden, dass wir selbst Ergebnisse erzielen, dass wir Punkte holen, dass wir dann eben nichts mit unten zu tun haben, dass wir da immer einen kleinen Abstand haben. Wenn es am Ende der Saison irgendwo wieder in dieser Tabellenkonstellation wäre, 8., 9. Platz, dann hätten wir unsere Ziele erreicht. Wenn wir im Laufe der Saison vielleicht auch mal irgendwo einen Mittelfeldplatz hätten, dann ja, dann wäre das natürlich wünschenswert. Aber primär schauen wir jetzt am Anfang der Runde immer, dass wir nicht unten reinrutschen.
Sie haben den Anspruch und Ihre Situation ja geschildert. Wenn wir zum Beispiel auf RB Leipzig schauen, der Club baut gerade ein Frauenteam auf, das ähnlich wie bei den Männern aus den unteren Ligen kontinuierlich nach oben aufsteigen soll. Derzeit spielt das Team in der 2. Liga und hat den Anspruch, auf absehbare Zeit in der Champions League zu spielen. Wie schauen Sie aus dem Südwesten auf diese Pläne?
Einerseits bin ich froh, dass im Frauenfußball sich was bewegt, dass da nach vorne geschaut wird, dass auch die deutsche Liga weiterhin gestärkt wird, dass die Männerlizenzvereine da auch Geld in die Hand nehmen, um die Strukturen zu verbessern. Andererseits, bei uns steckt natürlich kein Herren-Bundesliga-Verein hinten dran. Wir sind eigentlich auch ein kleiner Dorfverein und wir müssen dann mit unseren bescheidenen Mitteln einfach schauen, dass wir gut arbeiten, dass wir das, was wir haben, bewahren und uns da weiterhin wie so ein kleines gallisches Dorf auch wehren können. Und wir sind jetzt im 7. Bundesliga-Jahr. Aber wir merken natürlich schon, dass wenn dann von unten Aufsteiger kommen, die keine normalen Aufsteiger sind, dann wird die Luft immer dünner. Aber ja, wir freuen uns drauf und ich freue mich auch über die Qualität und das Engagement, das da in die Liga fließt.
Fürchten Sie trotzdem langfristig aus der Bundesliga dann doch wieder rausgedrängt zu werden?
Ja, fürchten nicht. Also wir haben einen Anspruch, wir spielen gerne Bundesliga. Ansonsten, ich wünsche mir, dass der Frauenfußball vielleicht insgesamt wächst und dann ist es vielleicht auch mal so, dass es für uns mal nicht mehr reicht ein Jahr, aber dann ist vielleicht auch die zweite Liga noch besser aufgestellt und ist dann ein anspruchsvolles Feld. So sehe ich das ein bisschen persönlich. Also ich wünsche mir, dass der Frauenfußball insgesamt wächst und breiter und noch besser aufgestellt ist in Zukunft. Und wenn es dann unsere Mittel nur zulassen, dass wir vielleicht zu den 15, 16 besten Vereinen in Deutschland gehören und der Frauenfußball ist insgesamt breiter aufgestellt, dann wäre ich mit dem SC Sand immer noch froh.
Was bewegen Sie denn bei Ihnen so in der Region?
Wir haben natürlich auch noch eine Herrenmannschaft, aber wir sind natürlich hier bei uns in der Ortenau auch der einzige Verein, der in der Bundesliga spielt. Die Ortenau war immer bekannt auch für guten Handball. Das ist mittlerweile auch nicht mehr. So haben wir dieses Alleinstellungsmerkmal Frauenfußball, dass der professionell und eben in der Bundesliga agiert. Ansonsten unsere direkten Nachbarn mit Freiburg und Hoffenheim haben wir natürlich vor der Haustüre und gucken natürlich da auch immer links und rechts und welche Spielerinnen sind dann für uns interessant, dass wir als Verein auch wahrgenommen, wo sich junge Spielerinnen entwickeln können. Dieses typische Wort als Sprungbrett, dann als Next Step für einen größeren Verein oder auch für das Ausland interessant zu sein. Das muss immer, wir können eigentlich nur bestehen, indem wir gute Rahmenbedingungen stellen, im guten Zusammenhalt, was wir dann auch als Dorfverein irgendwo stellen können. Das ist dann auch vielleicht mal ein anderes Miteinander als in einem reinen Profiverein, wo man dann einfach auch nur hinkommt und seine Leistung abliefern muss. Bei uns geht es dann schon noch ein bisschen familiärer zu. Ja, und diese Punkte müssen wir einfach bewahren und ein Stück weit ausbauen. Und sportlich, glaube ich, sind wir mit dem Trainerteam und mit der Nora Häuptler als Trainerin gut aufgestellt, um einfach weiterhin Bundesliga zu spielen. Man muss immer schauen, welche Mannschaften kommen dazu. Also wir sind da nicht blauäugig. Wir wissen schon, wenn RB Leipzig oder auch der FC Köln hat ja für Zweitliga-Verhältnisse eine tolle Mannschaft. Ich glaube, die könnten dieses Jahr auch mit der Truppe ganz gut erste Bundesliga spielen. Aber wir müssen uns einfach immer erwehren und zwei hinter uns lassen. Und solange wir das schaffen, gehen wir dann Jahr für Jahr weiter und bleiben dieser Farbtupfer, wie Sie gesagt haben.
Sascha Reis, sportlicher Direktor des SC Sand, zum Auftakt der ersten Frauenfußball-Bundesliga und die weiteren Ergebnisse dieses Wochenendes. Titelverteidiger VfL Wolfsburg hatte bereits am Freitag gegen die SGS Essen 3:0 gewonnen. Dann Eintracht Frankfurt schlug Aufsteiger Werder Bremen 5:1. Der erste FFC Turbine Potsdam kam im ersten Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim zu einem 3:1-Sieg. Der zweite Aufsteiger SV Meppen spielte beim MSV Duisburg 0:0 und der SC Freiburg unterlag Bayer Leverkusen mit 1:2. Und jetzt kommen wir zu den Männern. Heute ist der zweite Spieltag in der Fußball Nations League. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Basel auf die Schweiz und das Schweizer Team ist auch schon unter Druck, hat in der Ukraine mit 1:2 verloren. Die deutsche Mannschaft hat ja den fast sicher geglaubten 1:0-Sieg in der 6. Minute der Nachspielzeit gegen Spanien noch durch eine Unachtsamkeit hergeschenkt. In einer guten Dreiviertelstunde geht's los. André Siems ist im Stadion. Herr Siems, vor dem Spiel gegen Spanien hatte Bundestrainer Joachim Löw sich ja recht ausgiebig über die Aufstellung geäußert, dieses Mal nicht. Wie sieht's aus?
Zwei Veränderungen. Bernd Leno, das hat er ja schon gesagt bei der Abschlusspressekonferenz, von Beginn an für Kevin Trapp dabei und dann noch eine Veränderung in der Dreierkette. Süle, Rüdiger und vor allen Dingen Matthias Ginter, da von Beginn an ran, der ist von der Bank gekommen beim Spiel gegen die Spanier. Ansonsten genau dieselbe Elf wie gegen die Furia Roja, heißt also vorne Werner und Sané, die für die Tore sorgen sollen. Gerade bei Sané gab es ja noch ein kleines Fragezeichen, hat sich nicht so hundertprozentig fit gefühlt. Bundestrainer hat daraufhin gesagt, also wenn du spielen willst, dann sagst mir Bescheid, dann kommst du rein. Und er hat gesagt, Chef, alles gut, ich kann, deswegen ist er in der Startelf.
Für einige Aufregung hat ein auf den ersten Blick harmloser Ja, Tweet in den sozialen Netzwerken gesorgt. Da sieht man Bilder von der Reise von Stuttgart nach Basel und man sieht die Elf in ein Flugzeug steigen. Von Stuttgart bis Basel ist es jetzt nicht weit. Da hätte man auch mit dem Bus fahren können und einen Beitrag zum Klima leisten können, insbesondere als Vorbild. Hat sich jetzt dazu jemand geäußert?
Ja, inzwischen gibt es Reaktionen vom DFB. Es heißt, man habe deswegen das Flugzeug gewählt, weil man sich gerade bei einem Zug nicht sicher war, dass das Hygienekonzept eingehalten werden kann. Und beim Bus hatte man Angst, weil die Spieler eventuell 3 bis 3,5 Stunden sitzen müssen, dass es zu Muskelverletzungen kommen würde. Also ich sage ganz ehrlich, ich fahre ganz, ganz oft Richtung Italien. Da bin ich dann 6, 7 Stunden im Auto. Was ich schon an Muskelverletzungen haben müsste, das wäre wirklich unfassbar. Und deswegen hat man eben das Flugzeug gewählt, weil man dort auf Nummer sicher gehen wollte.
André Siems aus Basel zu dem Spiel in der Nations League gleich Deutschland gegen die Schweiz. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Und das war die Sendung Sport am Sonntag mit Jessica Sturmbeck. Wir kommen wieder mit dem Sportgespräch um 23.30 Uhr. Das Thema heute Sportunterricht in der Pandemie mit meiner Kollegin Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend.